Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 6. Juni 2011 zum Thema Was haben Vulkane, Erdöl und Walknochen gemeinsam? Eine Reise mit dem U-Boot zu den Oasen des Lebens in der Tiefsee. Zu Gast ist Monika Bright von der Universität Wien, Department für Meeresbiologie. Gastgeber ist Stefan Hammetner.
Ja, schönen guten Abend beim heutigen Kepler-Salon. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie noch Wünsche haben, der Gastronomie das jetzt noch zu erledigen. Ich möchte auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Das Gästebuch liegt hinten auf. Vielleicht haben Sie Lust, sich einzutragen. Ich möchte Sie auch aufmerksam machen, dass eine Audioaufzeichnung unserer Veranstaltung auf der Webseite des Kepler-Salons dann verfügbar sein wird. Da auch gleich eine Bitte. Wenn später bei der Diskussion, wenn Sie eine Frage stellen wollen, bitte sprechen Sie ins Mikrofon, warten Sie, bis Sie das Mikrofon bekommen. Nur so ist gewährleistet, dass man die Frage dann auch versteht. Mein Name ist Stefan Hammetner. Ich möchte Ihnen unsere heutige Vortragende vorstellen, Frau Monika Bright. Monika Bright hat in Wien Zoologie und Paläontologie der Universität Wien studiert. Seit 2001 hat sie eine Lehrbefugnis für die Fächer Meeresbiologie und Zoologie. Und sie ist momentan außerordentliche Universitätsprofessorin am Wiener Department für Meeresbiologie. Sie hat verschiedenste Auslandsaufenthalte absolviert, zum Beispiel in den USA, in Deutschland, in Spanien. Und ihr Spezialgebiet sind die mikrobiellen Symbiosen in der Tiefsee des Meeres. Sie hat verschiedene Forschungsaufenthalte auch durchgeführt, unter anderem im Roten Meer, im Pazifik, in der Antarktis, in der Karibik und in den USA. Und ich bitte Sie jetzt um Ihren Vortrag. Danke.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung und vor allem für die nette Einladung. Ich komme immer wieder gerne nach Linz. Vor einigen Jahren habe ich zusammen mit dem Linzer Landesmuseum die Ausstellung über Hydrothermalquellen gemacht. Und als Resultat ist da auch ein Buch über die Fauna der Hydrothermalquellen weltweit entstanden und da sind wir ziemlich stolz eigentlich, dass dieses Buch aus Österreich kommt. Das war dann auch ganz schnell vergriffen, nach 2 Jahren schon, und ist aber jetzt als PDF frei zugänglich für alle von der Webpage runterzuladen. Ich hoffe, dass Sie für heute genug haben von der Sonne, weil ich möchte Sie nämlich für die nächste Stunde, halbe Stunde in Lebensräume entführen, die mit der Sonne und dem Sonnenlicht und vor allem jenem Prozess, der ansonsten ganz, ganz wichtig ist, nämlich der Photosynthese, Lebensräume, die mit diesen Prozessen überhaupt nichts zu tun haben, möchte ich Sie entführen, und zwar zu ganz speziellen Lebensräumen in der Tiefsee. Wie Sie hier unschwer erkennen können, ist unsere Erde hauptsächlich blau, und zwar deswegen, weil ein Großteil der Erdoberfläche von Meer bedeckt ist oder von Wasser bedeckt ist, und das größte davon ist eben Meer. Mehr als 2/3 dieser Oberfläche sind wasserbedeckt, davon ist ein ganz verschwindend kleiner Teil, aber natürlich nicht unwichtig, Süßwasser. Das sehen Sie hier in dem hellen Blau. Was aber vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass der größte Teil, der vom Meer bedeckt ist, tiefer als 2000 Meter liegt und somit zur Tiefsee gerechnet wird. Auf jeden Fall tiefer als die Sonne scheint und tiefer als Prozesse der Photosynthese, die ungefähr bei 200 Meter aufhört, stattfindet. Genau in solche Lebensräume werden wir jetzt entschwinden, und es geht natürlich nicht so einfach, dass Sie nur ein kleines Boot nehmen oder Schnorchel und auch nicht mit Tauchgerät, sondern Sie brauchen dafür schon relativ komplexe und teure Ausrüstung, nämlich Hochseeschiffe, Forschungsschiffe, die wir als Österreicherinnen und Österreicherinnen ja leider nicht haben, aber es gibt ja genügend Kooperationspartnerinnen und Partner, mit denen wir jährlich mehrmals unterwegs sind. Das ist das amerikanische Forschungsschiff von Woods Hole, mit dem ich ungefähr einmal im Jahr unterwegs bin, die Atlantis. Und das Spannende oder das Spezielle dieses Schiffs ist, dass es das Mutterschiff ist für eines der wenigen bemannten U-Boote, die der Wissenschaft zur Verfügung stehen und die tief tauchen können, also tiefer wie 1000 Meter tauchen können. Und das ist das U-Boot, mit dem ich meistens unterwegs bin. Das ist die Elwin, die im Moment so gar nicht mehr existiert, weil die nächste Generation gerade zusammengebaut wird und nächstes Jahr dann in Betrieb geht. Das Schiff war mit dem U-Boot 30 Jahre ungefähr unterwegs, mit über 5500 Tauchgängen. Und wenn es Sie näher interessiert, dann über die Technologie von Schiff und U-Boot zu sprechen, dann können Sie mich dann im Anschluss von dem relativ kurzen Vortrag gerne ein bisschen ausfragen. Die Stellen, die wir heute bereisen, sind zum einen, Sie sehen, das sind mit dem kleinen Vulkan markiert, das sind die mittelozeanischen Rücken der Erde, das sind jene Stellen, wo Erdkruste im Meer auseinanderweicht und wo neue Erdkruste durch Vulkanismus entsteht. Und diese Vulkankette ist mehr als 56.000 Kilometer lang, mehr oder weniger ein Vulkan nach dem anderen, mehr oder weniger aktiv. Eine dieser Stellen, die sehr, sehr aktiv ist und deswegen auch seit 25 Jahren oftmalig besucht wird, ist Vulkan, der heißt nur 9 Grad 50 Nord und liegt am Ostpazifischen Rücken. Dorthin werde ich Sie heute entführen. Das sind diese Stellen, wo diese Hydrothermalquellen vorkommen. Die andere Stelle, die ich mehrmals besucht habe, liegt im Golf von Mexiko. Der Golf von Mexiko ist ja reich von Erdöl- und Erdgaslagerstätten und die USA alleine haben über 5000 Erdölplattformen und zwar in relativ seichten Gewässern nur bis ungefähr 1000 Metern, wobei Erdöl und Erdgas bei weitem auch viel tiefer vorkommt. Und die paar Bilder, die ich Ihnen zeigen werde, kommen von tieferen Stellen im Golf von Mexiko und eine andere Forschungsstätte, die wir auch öfters besuchen, das sind Walkadaver und Walknochen, wobei es so ist, und zwar an der Küste von Kalifornien, wobei es so ist, dass das keine natürlichen Vorkommen von Walkadavern und Walknochen sind, die sind auch relativ schwer und nur per Zufall zu finden, wenn Wale sterben, sie sinken in die Tiefe oder sie sinken auf den Boden, sondern das waren Wale, die gestrandet sind, gestorben sind und dann der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wurden und dann wieder in die Tiefsee gebracht wurden, um zu untersuchen, was dann passiert, wenn Wale tot sind und wenn sie dann besiedelt werden von ganz speziellen Lebewesen. Das Bild nimmt eigentlich im Prinzip fast vorweg die Erklärung dafür, was haben Wale, Walknochen, Erdöl, Erdgas und Hydrothermalquellen in der Tiefsee gemeinsam. Sie haben eines gemeinsam, und zwar ist es ein Gas, das Schwefelwasserstoff heißt und das Sie alle kennen, weil das ist das Gas, das nach faulen Eiern riecht. Und nicht umsonst ist es für uns so extrem unangenehm, diese faulen Eier zu riechen. Es ist eines der größten Gifte für uns Menschen, aber auch für eigentlich alle Tiere, weil dieses Gas die Atmungskette hemmt, zum einen, und zum anderen der Schwefelwasserstoff sich bei Tieren, die Blutgefäßsystem haben und Hämoglobin haben, setzt sich der Schwefelwasserstoff genau an diese Stelle, an die sich der Sauerstoff setzen würde, und so wird man vergiftet im Prinzip. Wir können auch dieses Gift in geringeren Konzentrationen riechen, als man das eigentlich überhaupt messen kann, eben weil es so giftig ist. Und diese Chemikalie Schwefelwasserstoff kommt an allen diesen drei Tiefseehabitaten in relativ großen Mengen vor. Hier sehen Sie links ein Bild von einer Erdöl- und Erdgaslagerstätte, eben im Golf von Mexiko. In der Mitte sind ein paar Walknochen. Und an der rechten Stelle sehen Sie einen sogenannten Black Smoker an einer Hydrothermalquelle. An Hydrothermalquellen entsteht Schwefelwasserstoff durch ganz bestimmte geothermale Prozesse. Das werde ich Ihnen ganz kurz zeigen. In allen anderen Lebensräumen, auch im Seichtwasser, entsteht Schwefelwasserstoff über bakterielle Prozesse. Also obwohl auch diese Tiefseehabitate alle Schwefelwasserstoff gemeinsam haben, ist es so, dass die Entstehung dieser Chemikalie unterschiedlich ist. Jetzt nehme ich Sie ganz kurz mit auf einen fiktiven Tauchgang, wobei wir zuerst beginnen an den Hydrothermalquellen und dann überwechseln zu Erdöl und Erdgas und dann Walkadavern. Sie sehen hier, das U-Boot wird ins Wasser gelassen, hat Platz für 3 Personen, einen Piloten und 2 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das passiert immer in der Früh. Und die Stelle, die wir tauchen hier, ist 2500 Meter tief. Tauchgang dauert ungefähr 8 Stunden. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn man jetzt da drinnen sitzt und dann das Glück hat oder die Möglichkeit hat, mitzutauchen, besonders dann, wenn man das erste Mal macht, ist das schon ziemlich aufregend und spannend. Das Eigenartigste ist, was Sie jetzt vielleicht nur ganz kurz sehen werden, ist, dass man, das ist jetzt da das U-Boot, ist im Wasser und beginnt jetzt zu tauchen. Und was Sie sehen, ist, dass es da noch ganz schön blau ist. Ich meine, wir sind ja mitten im Pazifik, also da ist das Gewässer relativ unverschmutzt und in dem Fall mit wenige Algen im Wasser. Das U-Boot taucht jetzt und das Lustige ist eigentlich, dass es nur 10 Minuten dauert, bis sie sozusagen jene Tiefen durchschritten haben, wo Photosynthese stattfindet. Das heißt, sie sind innerhalb von 10 Minuten ungefähr 200 Meter angelangt und dann ist finster. Dann sehen Sie auf jeden Fall nicht mehr, obwohl Licht natürlich noch tiefer eindringen kann. Und dann tauchen Sie noch eine Stunde und 20 Minuten in vollkommener Finsternis ab, bis Sie dann endlich dann im Krater des Vulkans landen. Und wenn Sie das einmal, so schaut das aus von oben, bis man dann verschwindet in den Tiefen, wenn Sie das einmal da mitgemacht haben, dann glaube ich, erst begreifen Sie, wie riesig eigentlich der Ozean ist. Und wie gering eigentlich diese 200 Meter Photosynthese-Schicht überhaupt ist. Als nächstes zeige ich Ihnen einen Film von der wahrscheinlich spektakulärsten Erscheinung an Hydrothermalquellen. Ich werde dann auch erklären, wie das funktioniert oder wie das entsteht. Das sind die sogenannten Black Smoker. Das sind Schornsteine aus Gips und Schwermetallen, die durch Ausfällung von Hydrothermalflüssigkeit, die aus der Erdkruste raussprudelt, entstehen. Sehen das hier, das kann ein Smoker sein, der ist 10 cm groß, das kann aber auch 20 Meter hoch sein und Sie müssen mit dem U-Boot rauffliegen und an gewissen Stellen und Öffnungen sprudelt sozusagen die Hydrothermalflüssigkeit raus, vermischt sich mit dem kalten Meerwasser, das da unten 2 Grad Celsius hat und Schwermetalle hauptsächlich und Schwefelwasserstoff kommen raus, Schwermetalle werden ausgefällt und deswegen gibt es dann diese Erscheinung von diesen schwarzen Rauchern, nennt man das. Das ist natürlich kein Rauch, sondern das ist extrem heiße Thermalflüssigkeit von ungefähr 350, 360 Grad Celsius. Das sind natürlich Stellen, wo nichts lebt. Das ist auch zu heiß für die wärmetolerantesten Bakterien und Archaeen, aber relativ knapp daneben finden Sie dann schon Bakterien, Archaeen, Aggregationen und dann weiter in kühleren Bereichen finden Sie dann die ersten Tiere. Die Hydrothermalflüssigkeit entsteht deswegen, weil Seewasser in die Erdkruste, die sehr porös ist, eindringt und zwar bis sie in die Nähe von einer Magmakammer kommt, die relativ nahe an der Oberfläche liegt, weil das ja die Stellen sind, wo Erdkruste auseinanderweicht. Und durch dieses Eindringen verändert das Seewasser seinen Chemismus und seine physikalischen Eigenschaften und schießt dann sozusagen durch die Erdkruste durch, wieder an die Oberfläche als heiße Flüssigkeit raus. Und wie gesagt, wenn diese Thermalflüssigkeit sich erst an der Oberfläche mischt mit dem Seewasser, entstehen dann diese Smoker. Wenn sich die Thermalflüssigkeit schon in der Erdkruste vermischt mit dem kalten Seewasser, dann kommt es zu Erscheinungen von sogenannten warmen Vents, die Sie dann nur mehr erkennen an schimmrigem Wasser von 30, 40 Grad Celsius. Warum ist dieser Schwefelwasserstoff so wichtig? Der Schwefelwasserstoff ist deswegen so wichtig, weil es Bakterien gibt, die Schwefelwasserstoff mit Hilfe von Sauerstoff, das aus dem Seewasser kommt, oxidieren können. Und dadurch gewinnen sie extrem viel Energie. Und diese Energie wird verwendet, um inorganischen Kohlenstoff in organischen Kohlenstoff, also Futter, praktisch umzuwandeln. Und der Prozess von der Kohlenstofffixierung läuft ganz, ganz ähnlich wie die Photosynthese, während der Prozess der Energiegewinnung eben ein chemischer Prozess ist und nicht über das Licht funktioniert. Und solche Bakterien gibt es natürlich in großer Menge freilebend, aber eine der großen Erfindungen von diesen chemosynthetischen Habitaten, über die ich heute spreche, ist die Erfindung von Symbiosen, nämlich Symbiosen zwischen Einzellern, aber hauptsächlich Tieren mit solchen Schwefelbakterien, die im Inneren des Körpers sitzen können oder auch an der Außenseite der Wirte sitzen können. Links davon sehen Sie den wahrscheinlich spektakulärsten, ich zeige Ihnen dann ganz kurz einen Film, das ist der sogenannte Riesenröhrenwurm, der größer werden kann wie ich, und zwar zu den schnellst wachsenden Wirbellosen gehört, die wir kennen. Die wachsen einen Meter in einem Jahr und lustigerweise können sie das machen ohne Mundöffnung und ohne Darmtrakt als Adulte, sondern die haben im Inneren des Körpers eben diese Schwefelbakterien, die für sie Futter erzeugen. Ganz ähnlich machen das viele, viele Muscheln, die Sie da sehen, wobei die Bakterien hier in den Kiemen sitzen. Oder rechts davon, das ist auch ein Vielborster, der verwandt ist eigentlich mit den Riesenröhrenwürmern im weitesten Sinne, bei dem die Bakterien an der Außenseite sitzen. Das sind diese ganzen weißen Dinger, die Sie da sehen. Garnelen, ganz eigenartige Schnecken, die pyrotisierte Oberfläche, also vollkommen pyrotisierte Oberfläche haben und dann in der Mitte drinnen diese Krabbe, die vor kurzem am Indischen Ozean entdeckt, also im Indischen Ozean entdeckt wurde, die Yeti-Krabbe heißt. Da sehen Sie nochmal Bilder, die Ihnen gleich mal veranschaulichen, wie in welcher Dichte diese Organismen vorkommen. Zu Tausenden bei den Röhrenwürmern sind es 30 Kilogramm Gewicht auf einen Quadratmeter. Und ganz, ganz ähnlich läuft es dann in diesen anderen Lebensräumen auch ab. Hier ist nur ganz kurz eine schematische Darstellung von meiner eigenen Forschung wirklich, weil wir haben uns eben damit beschäftigt, wie diese Symbionten in jeder Wirtsgeneration wieder aufgenommen werden, weil Kollegen eben herausgefunden haben, dass diese Bakterien, also diese Symbionten nicht in den Eiern oder Spermien in die nächste Generation mitgegeben werden, also kein sicherer Weg gewählt wurde, sondern die Eier und Spermien frei von den Symbionten sind. Es entwickeln sich Larven und diese Larven driften im Wasser, setzen sich irgendwann fest und nehmen dann ihre Bakterien nach dem Festsetzen auf einem geeigneten Habitat wieder auf. Und wir haben eben diesen Aufnahmeprozess oder Infektionsprozess genauer angeschaut und sind draufgekommen, dass dieser Prozess der Aufnahme ganz, ganz ähnlich ist. Also was manche pathogene Bakterien machen, diese Bakterien dringen auch in die Haut ein und wandern dann bis in ein inneres Organ, in dem sich dann praktisch die Symbionten festsetzen und teilen. Gehen wir wieder zurück zu den Tiefseehabitaten. Das ist ein Bild mit einem unbemannten und mit einem bemannten U-Boot aufgenommen von Erdöl- und Erdgaslagerstätten, die Sie jetzt da nicht so gut sehen, aber was Sie sehen ist, dass das Tiefsee-Schlammboden ist, also der größte Teil der Tiefsee ist ja bedeckt mit ganz, ganz feinen Schlammen, im Gegensatz zu den mittelozeanischen Rücken und den Hydrothermalquellen, wo der Boden basalt ist und je nachdem wie alt es ist, eben mehr oder weniger bedeckt ist von leichten Sedimentschichten. Und diese Exemplare, die ich dann da mitgenommen habe, die stammen von 2006, wo dieser Vulkan, den wir öfter besuchen, eben das letzte Mal ausgebrochen ist. Also der Basalt hier ist einige Jahre alt und die zwei anderen Exemplare sind Teile von Blacksmokern. Und das ist eben Riesenröhrenwurm, der jetzt klein ist. Also wir haben ganz große Würmer auch mitgenommen für die Ausstellung eben im Landesmuseum. Das war ganz eine komplizierte Bergung eigentlich, weil die Würmer länger waren als das U-Boot. Die U-Boot-Dimensionen und da mussten dann die hydraulischen Arme beim Auftauchen die Würmer festhalten, damit die nicht verloren gehen. Wie gesagt, hier sind wir bei den Hydrothermalquellen im Golf von Mexiko. Das ist ein ganz spektakuläres Bild, weil der Golf von Mexiko nicht nur Erdöl- und Erdgaslagerstätten hat, sondern riesige Salzlagerstätten noch dazu. Und dann kann es, wenn die Sedimentschichten extrem dicht, also extrem schwer und extrem groß werden, dann dringt Salz sowie Erdöl und Erdgas an die Oberfläche des Bodens aus und bei Salz können Sie dann solche Salzseen bilden, wie Sie denn hier sehen und daneben ist eigentlich normaler Tiefseeboden. Das sind einige Exemplare von Fauna, oder auch von Symbiosen von Hydrothermal, also von Erdöl- und Erdgaslagerstätten, die alle extrem nahe verwandt sind, teilweise sogar die gleiche Gattung sind, wie an den Hydrothermalquellen. Wieder die Muscheln, dann Röhrenwürmer, allerdings andere Arten, auch andere Gattungen, aber ansonsten sehr, sehr ähnlich, die genauso funktionieren wie an den Hydrothermalquellen. Der dritte Lebensraum ist noch ein bisschen spezieller, weil wenn Wale sterben, sinken sie zu Boden und werden zuerst einmal, das Fleisch wird zuerst einmal von irgendwelchen Räubern und Aasfressern relativ schnell eigentlich gefressen. Also das erste Stadium der sogenannten Sukzessionen, wenn ein Wal stirbt. Und Walknochen selbst dann können, je nachdem wie groß der Wal ist und wie groß er ist und in welchen Gebieten er sozusagen liegt, das hängt ganz von den Umweltbedingungen rundherum ab, dann eben Jahre bis auch Jahrzehnte sozusagen erhalten bleiben. Das heißt, es sind im Gegensatz zu Hydrothermalquellen, die je nachdem, wo sie auftreten, können sie Vulkanausbrüche in Dekadenabständen finden, aber in anderen Gebieten auch, dauert es wahrscheinlich Jahrhunderte, Jahrtausende, der Mittelatlantische Rücken zum Beispiel ist relativ inaktiv gegen den Pazifik. Erdöl- und Erdgaslagerstätten ist ganz unterschiedlich. Im Golf von Mexiko ist es eher Zehntausende von Jahren, dass diese Lagerstätten vorhanden sind und dass eben diese Lebensgemeinschaften dort leben können. Wahl-Lebensgemeinschaften sind dagegen alle relativ kurzfristig. Da gibt es auch diese chemoautotrophen Symbiosen, ähnlich wie in den anderen Lebensräumen. Aber was da noch dazu gibt, ist das, was Sie da eigentlich alles in rosarot sehen. Das ist jetzt nicht das Fleisch von dem Wal, sondern das ist ein Organismus, den Sie hier oben in groß abgebildet sehen. Das ist der Walknochenfressende Wurm, Osedax, der ganz nahe verwandt ist mit diesen Riesenröhrenwürmern und erst vor kurzem entdeckt wurde. 2004 war die erste Publikation, der auch Bakterien im Inneren des Körpers hat, allerdings keine chemoautotrophen Bakterien, sondern heterotrophe Bakterien, und diese Symbiose gemeinsam schafft es irgendwie von den Fetten, die in den Walknochen vorhanden sind, und zwar zu einem großen Teil von diesem Fett eigentlich zu leben. Jetzt zeige ich Ihnen einen kurzen Film, um Ihnen dann noch zu veranschaulichen, was sozusagen diese Symbiosen noch bewirken, neben der Tatsache, dass sie überhaupt vorhanden sind in diesen chemosynthetischen Habitaten. Hier sehen Sie so eine Röhrenwurmaggregation am ostpazifischen Rücken, wo die Würmer meterweise aufeinander wachsen, eben extrem hohe Dichten, hohe Biomasse, und was diese Organismen aber gleichzeitig noch bieten, ist, dass sie Raum oder Lebensraum und Struktur für viele andere Organismen bieten. Und sowas nennt man dann Ökoingenieure. Das ist so wie die Korallenriffe oder unsere Wälder oder Büsche, die nur, weil sie da sind, sozusagen Struktur bieten für viele andere Lebewesen. Und diese anderen verschiedenen Gruppen zeige ich Ihnen jetzt auch noch ganz kurz. So, das sind einmal alles relativ kleine Organismen, die Weidegänger sind, diese Bakterienfilme an der Oberfläche von Röhrenwürmern abfressen, verschiedenste Schnecken, Muscheln, Schnecken und Würmer, also Borstenwürmer. Hier sind Filtrierer, das sind Schlangensterne, die kommen allerdings nicht am ostpazifischen Rücken vor, sondern am Westpazifik. Das eigenartige Tier werden Sie wahrscheinlich nicht vermuten, aber das ist ein Schwamm, der auch dort lebt und filtriert. Und das sind die wahrscheinlich am spektakulärsten sind. Also Hai ist jetzt gerade keiner dabei, weil ganz spezielle Hydrothermalquellen Haie gibt es in dem Sinn nicht, aber das ist ein alles Räuber oder Aasfresser, eine Reihe von Fischen wie diese Aalmutter unten oder eben diese Yeti-Krabbe oben, die sie zwar Symbionten besitzt, aber hauptsächlich räuberisch ernährt. Links davon Tintenfische, das sind die berühmten Dumbo-Tintenfische mit diesen Ohren, wie Sie sehen, und oben ist eine Chimäre. Also eine Reihe von verschiedenen Räubern und ein gut strukturiertes sozusagen Nahrungsnetz, das nicht auf den Symbiosen basiert, sondern auf der freilebenden Primärproduktion über chemoautotrophe Bakterien. Neben diesen großen Organismen, die natürlich ziemlich spektakulär sind, relativ, also leicht mit einem Fotoapparat oder mit Videokameras zu filmen sind und da leicht einzusammeln sind, gibt es aber viele, viele, viele kleine Tiere, und zwar Tiere, die kleiner sind als einen Millimeter, und das soll Ihnen, das sind die kleinen Kugeln da verdeutlichen, die wir auch in Wien näher untersucht haben. Die kommen in ähnlichen Artenzahlen vor wie diese großen Tiere. Und die schauen eigentlich auch nicht weniger spektakulär aus wie die großen, sind eben nur winzig. Also oben sehen Sie zum Beispiel einen sogenannten Solenogastern. Das ist ein Verwandter von Muscheln und Schnecken. Schaut aber natürlich aus wie ein Wurm. Rechts davon ist ein Muschelkrebs. Ist also kein Muschel, sondern ist ein Krebs. Und unten ist das untere Bild zeigt der Scherenassel. Und die sind alle kleiner eben wie einen Millimeter. Ganz kurz zu Ende, eine Zusammenfassung der diese Hydrothermalquellen, Erdöl, Erdgaslagerstätten und Walknochen, Fauna. Was wissen wir darüber? Viel zu wenig natürlich, weil obwohl diese Habitate besser bekannt sind wie die Tiefsee, ist es trotzdem so, dass wir natürlich nur punktuell eine Ahnung haben bis heute, wie sozusagen weltweit die Verteilung ist und wie viele Arten es gibt. Und Sie können praktisch an jeder neuen Stelle tauchen und Sie können wahrscheinlich mindestens 50 neue Arten beschreiben, wenn Sie wollen. Ganz generell ist es aber so, dass die Abundanzen, die Dichten der Individuen extrem hoch sind, weil auch extrem viel Futter über diese Chemosynthese vorhanden ist. Und das steht natürlich ganz konträr zu der Tiefsee, wo Futter eigentlich nur von oben nach unten rieseln kann und was unten ankommt, dann überbleibt sozusagen für die Tiere in der Tiefsee. Die Diversität in solchen chemosynthetischen Habitaten ist aber relativ gering, weil die Umweltbedingungen relativ stressvoll sind. Das heißt, es gibt wenige Tiere oder Tierarten, die diese stressigen Umweltbedingungen ertragen können, und deswegen ist die Diversität sehr gering, und auch das ist im Gegensatz zur normalen Tiefsee, also diesen Schlammböden, die extrem stabil sind, von denen wir heute wissen, dass die Diversität ganz, ganz hoch ist, mindestens so hoch ist wie in den Regenwäldern oder an den Korallenriffen. Ja. Das ist nur mein letztes Bild, um Ihnen zu zeigen, dass meine eigenen Forschungen natürlich nicht von mir alleine gemacht werden, sondern von Mitgliedern meiner Arbeitsgruppe. Und das sind alle jene Personen, meiner Studentinnen und Studenten und Assistentinnen, die auf Forschungsreisen mit waren, und die da drauf sind auch alle mit dem U-Boot getaucht. Okay, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. Das ist ein hochinteressanter und spannender Einführungsvortrag, der, glaube ich, sehr viele Gebiete, sehr viele Bereiche angesprochen hat. Und ich denke, dass viele Fragen auch aufgetaucht sind. Ich bitte Sie, wenn Sie Fragen haben, die mir zu stellen. Bitte.
Zwar hätte ich zwei Fragen. Das eine ist diese Wale,
ja,
die ja rein zufällig irgendwo runterkommen. Mehr oder weniger. Wie werden die besiedelt? Darf ich die zweite gleich, wie Sie gesagt haben, wir untersuchen die in Wien. Mhm. Kann man die so einfach konservieren und mitnehmen, oder wie?
Stimmt, Sie meinen die Tiere?
Diese Kleinstorganismen, okay, oder so weiter.
Zur ersten Frage, ist es so, die Verteilung von Wal Kadavern, also praktisch hängt natürlich davon ab, wie Wale sich verteilen im Ozean oben. Ne? Und es gibt schon Gegenden, wo Wale regelmäßig zum Beispiel einmal im Jahr durchziehen. Und da es gibt da bestimmte Stellen, wo natürliches Sterben von Walen besonders häufig ist. Also wobei es natürlich so ist, dass es wurden per Zufall manche Wale gefunden, im Besonderen eigentlich um die Gegend Monterey Bay Aquarium in Kalifornien, weil es ein Institut ist, das ein unbemanntes U-Boot hat. Und die haben auch, eigentlich, die waren maßgeblich daran beteiligt, überhaupt diese Faunen zu untersuchen. Und die haben aber dann eben gestrandete Wale genommen, um das genau kontrollieren zu können. Weil wenn sie einen Wal finden, wissen sie nicht, wie lange liegt er schon dort. Und da gibt es ganz unterschiedliche mittlerweile es ist sehr, sehr variabel, wie lange es dauert, bis von einem Wal praktisch nichts mehr da ist. Und die zweite Frage, es kommt darauf an, welche Untersuchungen Sie machen wollen. Wenn man nur unter Anführungszeichen jetzt die Lebensgemeinschaft mit der Artenvielfalt und der Dichte sie anschauen will, dann sind das Proben, die normalerweise mit Formol fixiert werden und dann einfach mit Firmen nach Österreich geschickt werden. Das ist relativ einfach. Und dann eben in Wien jahrelang weiter bearbeitet werden.
Beschränkungen mit Artenschutz oder Ähnliches gibt es denn in dem Bereich nicht?
Nein, also nicht von der internationalen, also nicht offiziell sozusagen. Es gibt aber auch Übereinkommen der wissenschaftlichen Gemeinschaft sozusagen, also von manchen Tieren, wo man schon weiß, dass es zumindest in diesen Stellen nicht so viele gibt, weniger Tiere aufzusammeln. Die meisten, wenn diese Hydrothermalquellen zum Beispiel oder Gegenden in internationalen Gewässern sind, kann man sagen, eigentlich kümmert sich niemand darum. Also vom Gesetz her kümmert sich dann niemand darum. Wenn das in nationalen Gewässern liegt, dann braucht man sowieso Genehmigungen. Also diese Erdgaslagerstätten im Golf von Mexiko, die amerikanisches hohes Gebiet sind, kann man nicht jetzt mit einem, weiß ich nicht, deutschen Forschungsschiff einfach hinfahren und tun und lassen, was man will. Ne? Und genauso ist es so an dem ostpazifischen Rücken, da gehören Teile in Mexiko, also da braucht man dann auch Genehmigungen.
Bitte.
Ja, ich hätte zwei Fragen. Und zwar interessieren mich die Bakterien, die da sozusagen als primäre Energielieferanten fungieren. Ja. Sind das irgendwelche Archibakterien, die an anderer Stelle auch vorkommen oder speziell in der Tiefsee existierende Bakterien? Und die zweite Frage ist, Energie ist notwendig, CO2 kann ich mir vorstellen, ist gelöst, aber man braucht ja auch Stickstoff, um die Aminosäuren zu synthetisieren. Wo nehmen diese ganzen Lebensgemeinschaften den Stickstoff her?
Also okay. Zur Frage der Arten. Also erstens ist es so, dass es ganz viele verschiedene chemosynthetische Prozesse gibt, die sowohl Archaeen als auch gewisse Bakterien ausführen können. Also die mikrobielle Gemeinschaft ist extrem divers und hängt da ganz spezifisch davon ab, wo sie jetzt genau sammeln an solchen Hydrothermalquellen. Was Arten jetzt, also Bakterienarten betrifft, ist die Frage sowieso schwer zu beantworten, weil es nur ganz wenige gibt, Bakterien oder Archaeen von solchen Tiefseehabitaten, die man bis heute versucht hat zu züchten kann. Und solange man Bakterien ja nicht züchten kann, kann man Bakterienart eigentlich auch nicht benennen. Das heißt, man kann zwar das Genom sequenzieren, Gene sequenzieren oder das Genom sequenzieren, aber solange man es nicht züchtet, hat das Bakterium eigentlich keinen richtigen Artnamen. Und was jetzt die im Prinzip ist es so, dass hier die Forschung schon am Anfang steht, weil man findet zwar schon mittlerweile an gewissen Stellen in der Tiefsee, an Hydrothermalquellen oder Kohlzips gewisse Gemeinsamkeiten oder ähnliche Sequenzen sozusagen, die man eigentlich dann im Seichtwasser nicht findet, aber das Bild, sozusagen ein generelles Bild über die mikrobielle Gemeinschaft ist noch weniger bekannt eigentlich als das Bild, was wir haben jetzt über die Tiergemeinschaft. Das war die erste Frage und die jetzt zweite.
Stickstoff.
Ja, soweit es im Meerwasser vorhanden ist, wird das verwendet. Ob Stickstofffixierung wirklich dort unten auch stattfinden kann, hat noch niemand geschaut. Also offensichtlich, sagen wir so, der Rückschluss, man weiß ganz wenig darüber, aber offensichtlich ist es so, dass genügend vorhanden ist, weil ansonsten würde man auch nicht Bakterien in so großer Menge finden. die so große Menge von Tiergemeinschaften überhaupt ernähren kann, nicht?
Ja gut, an der Erdoberfläche bringen ja die Pflanzen den Stickstoff sozusagen in die Biosphäre ein. Und da unten machen das diese Bakterien oder wird der irgendwo anders hergenommen?
Nein, das kommt schon von, also der Stickstoff kommt wahrscheinlich, der Stickstoff kommt schon von oben. Genauso wie der Sauerstoff von oben kommt. Also letztendlich ist ja die Menge an Sauerstoff, die im Seewasser vorhanden ist, ein Resultat der Photosynthese, die an der Oberfläche stattfindet. Und die wird auch verwendet.
Okay, danke schön.
Wie alt werden Walfische und wie kann man das feststellen?
Wie alt die Wale werden?
Ja, danke.
Ich sollte jetzt nicht sagen, keine Ahnung, aber ich glaube, große Blauwale oder so werden da schon 50 Jahre oder irgend sowas. Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, es kommt erstens auf die Arten drauf an und ich habe keine Zahlen, ich weiß es nicht.
Bitte.
Ich habe eine Frage und zwar, wir haben im Pazifik furchtbar viele Vulkane.
Mhm.
Also fast wie eine Perlenkette.
Ja, genau.
Das rundherum, genau. Und habt ihr da auch was schon unternommen? Getaucht? Da,
ja.
Und wie schaut, was können Sie uns da sagen?
Über die Vulkane?
Ja, so.
Erstens einmal ist es so, dass wenn da, also, man will natürlich nicht unbedingt dort sein, wenn der Vulkan ausbricht, sagen wir mal so. Es gibt aber so an Stellen, die besonders erforscht werden, wie diese Stelle, die ich Ihnen da vorgestellt habe, ist es so, dass da ein Haufen, Geräte unten sind, die die seismischen Aktivitäten kontinuierlich aufzeichnen. Das heißt, die Geologen, die dort auch sehr intensiv arbeiten, die wissen ziemlich genau, was los ist und die wissen auch, wenn sie dann neue wissen auch sozusagen, wenn sich ein neuer Vulkanausbruch sozusagen anbahnt. Die andere Sache, die lustigerweise auftaucht, normal, also was man mittlerweile weiß, relativ kurz vor Vulkanausbrüchen sind, ist das Phänomen der Snowblowers heißen das, also Schneegestöber. Das ist, die sind Bakterien, die in der Erdkruste eigentlich leben, die zu dieser sogenannten Subbiosphere Community gehören, die da drinnen leben in der Erdkruste und durch tektonische Verschiebungen, die, wie das genau geht, weiß man nicht, aber die da rausgeblasen werden. Und, wir haben das selbst auch schon erlebt, da werden dann irgendwie also es schaut aus wie Schneegestöber. Und das ist der Zeitpunkt, wo dann die Piloten extrem nervös sind und sagen, sie wollen eigentlich nicht mehr weiterarbeiten, sie wollen lieber auftauchen. Also das passiert vor Vulkanausbrüchen, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass das jetzt in der nächsten Minute ausbricht oder in den nächsten 3 Jahren oder so. Aber so, das ist so ein bisschen die Erfahrung. Ansonsten, also diese Bilder von den Quellen, die Ihnen da gezeigt haben und die Filme, die sind Bilder von mitten im Krater des Vulkans. Also gehen Sie praktisch. Das ist halt nicht rund, so wie die Vulkane, die wir im Land kennen, mit der Caldera, die auch rund ist, sondern das ist langgestreckt und das U-Boot taucht runter. Also sitzt einmal an der Spitze sozusagen und taucht dann runter, da rein. Nicht? Und in dem Fall ist es so, dass der Krater nicht relativ tief ist, das sind 20, 30 Meter nur und Breite hat eine Breite auch so 20 Meter oder irgend sowas, also so rein.
Sie haben erzählt, eines dieser Habitate, die Sie beobachtet haben, das sind Erdöllagerstätten.
Mhm.
In welcher Form kommt dieses Erdöl vor? Ist das ist das flüssig?
Ja.
Und
ja.
Ist das nicht leichter als Wasser?
Ja. Das ist.
Können Sie da auch hineinfahren? Oder?
Nein, also.
Wie schaut das aus?
Das Erdöl, das muss man sich so vorstellen, der Golf von Mexiko ist ja mehrmals ausgetrocknet, deswegen gibt es ja diese Salzlagerstätten. Und große Mengen an organischem Material wurden im Laufe der Erdgeschichte in den Golf von Mexiko reintransportiert und wurden sozusagen mit Sediment bedeckt. Und dadurch ist auch Erdöl und Erdgas entstanden. Das heißt, sie haben zwischen dicken, schweren Sedimentschichten haben sie Erdöl und Erdgas dazwischen und auf einer gewissen Dicke an Sediment und Schwere an Sediment, da kommt es zu Rissen. Genauso für das Salz sozusagen. Und das perlt nach oben eigentlich nicht. Und Also es gibt da, wenn Sie im Golf von Mexiko fahren, dann sehen Sie ja immer wieder an der Oberfläche Methan rauskommen, oder Sie sehen zum Beispiel, dass lauter Ölflecken sind. Also die Ölflecken im Golf von Mexiko sind meistens nicht von irgendwelchen, genau von irgendwelchen Booten, sondern die kommen wirklich aus der Tiefe und das passiert natürlich. Und an solchen Stellen, wo das langsam ausperlt oder ausrinnt sozusagen, ganz langsam, also das geht nicht schnell, da siedeln Sie diese Organismen an.
Bitte nur mit Mikrofon, bitte. Damit zuerst.
Ich bin ein bisschen später gekommen. Inwieweit werden Roboter eingesetzt zur Erforschung des Meeresbodens? Und ich habe jetzt das so verstanden, dass da Forscher drinnen gesessen sind in dieser U-Boot-Kapsel. Was mich interessiert ist, wie weit Roboter zum Einsatz kommen.
Sagen wir so, es gibt, ich meine, die eleganteste Art, aber es ist auch die teuerste Art, sozusagen so einen Lebensraum zu bereisen oder zu besuchen, ist mit einem bemannten U-Boot. Und bis 1000 Meter gibt es viele, also relativ viele Länder, die U-Boote haben, die bis 1000 Meter tauchen können. Tiefer als 1000 Meter gibt es nur 4 Länder. Das sind die Amerikaner, die Franzosen, die Russen und die Japaner. Also die Russen haben 2 U-Boote, Mi-1 und Mi-2, aber es gibt nur 4 Länder, die U-Boote haben, die tief tauchen können für Wissenschaft. Und da gibt es natürlich andere Länder wie Deutschland oder England oder so, die haben unbemannte U-Boote neben, also alle anderen Länder haben, die Amerikaner haben unbemannte U-Boote, also ROVs, Remotely Operated Vehicles zum Beispiel, die genauso verwendet werden, die mit denen man sogar den Vorteil hat, dass man ewig unten bleiben kann, wenn man was nicht rauf bergen will. Nicht? Mit so einem bemannten U-Boot kann man nur 8 Stunden unten bleiben. Und neben diesen unbemannten U-Booten, die mit Kabeln verbunden sind und die hauptsächlich verwendet werden, um Messungen zu machen, um Proben aufzusammeln, gibt es dann noch automatisierte U-Boote, die gesteuert sind. Also die sind praktisch ohne Kabel mit dem Mutterschiff, also nicht mit Kabel mit dem Mutterschiff verbunden, sondern die werden programmiert, um irgendwas zu tun. Also zum Beispiel flieg 20 Meter über den Boden in einem Raster und mache Filme oder Bilder, um zum Beispiel die Geologie zu dokumentieren. Also die gibt es dann auch noch. Und das Verhältnis, ich könnte jetzt nicht sagen, vom Verhältnis her, welche U-Boote mehr verwendet werden. Also die Deutschen verwenden, sage ich einmal, ausschließlich unbemannte U-Boote, wenn sie nicht in Kooperationen mit anderen Ländern mitfahren.
Ich habe nur eine Frage. Der Herr hat gerade nämlich gesagt, vom Golf von Mexiko, ist da nicht vor Millionen Jahren schon ein Meteorit, ein Riesen runtergekommen da vom All? Hat der auch was da mit dem Ganzen zu tun?
Der ist aber eingeschlagen an Mount.
Ach so.
Das war in der Nähe, aber der ist nicht ins Meer, sondern der ist am Land eingeschlagen und hat so einen Riesenkrater gemacht. Ne? Ja.
Immer die Gelegenheit, ich stelle eine Frage, die mich interessiert, und zwar die Orte, an denen Sie Ihre Forschungen machen, sind ja durchaus in geografisch und auch klimatologisch sehr unterschiedlichen Regionen. Von arktischen Regionen und antarktischen Regionen bis zu tropischen Regionen. Macht ihr das nur an der Oberfläche bemerkbar oder zeigen Sie da Unterschiede dann am Meeresboden?
Also ich war einmal in der Antarktis, nicht in der Arktis, sondern einmal in der Antarktis, um Hydrothermalquellen in seichteren Gewässern zu suchen. Also da waren wir nicht mit U-Boot unterwegs, da haben wir nur ein mini unbemanntes U-Boot gehabt, das so groß war, für 100 Meter Wassertiefe oder so. Sagen wir so, über die arktischen, ozeanischen Rücken und antarktischen ist relativ wenig bekannt. Das sind jetzt, wurde begonnen in den letzten Jahren, die zu erforschen. Im nördlichen Bereich weiß man, dass da Spreizungszonen gibt, die extrem langsam sozusagen auseinanderweichen. Und dort wurde auch sozusagen Hydrothermalismus schon festgestellt. Aber vielmehr ist im Moment über diese Gebiete noch nicht publiziert. Umgebungswasser, also wenn ich sage, das Umgebungswasser ist im Pazifik ungefähr 2 Grad in der Tiefe und ist auch nicht wirklich sehr viel kälter da unten, also weiter oben oder weiter unten.
Bitte.
Welche Auswirkung wird die Katastrophe in Japan auf den Meeresbiologie haben? In 5 Jahren oder wie schnell kann das gehen? Denn es ist ja eine Unmenge an radioaktive Flüssigkeit ausgetreten und tritt noch immer aus.
Das fragen Sie mir jetzt. Welche Auswirkungen? Ich glaube, die Auswirkungen sind nicht wirklich vorhersehbar. Also.
Ja. Ich weiß es nicht, wie schnell sich das verteilen kann. Aber ja. Wir haben ja faktisch Stürme in den Ozeanen. Also ist eine Vermengung ja sehr wahrscheinlich.
Also
wie lang wird es dauern, dass die ganzen Fische verseucht sind und wir also keinen Meeresfisch mehr essen können? Und wie wird sich das auf das Plankton und auf diese vielen Bakterien, die da in der Tiefsee lagern, wie wird sich das auswirken? Ist das eine Katastrophe oder kann es eine werden?
Es wird sicher ganz sicher akkumulieren in Fischen, die wir zum Beispiel essen wollen. Ne? Weil durch das Nahrungsnetz akkumuliert es einfach. Das heißt, es ist zum Beispiel auch so gewesen, dass gar nicht lange gedauert hat, bis Radioaktivität gemessen wurde irgendwo in Amerika, ne? An der Pazifikküste. Also das hat, glaube ich, keine 2 Wochen gedauert, nicht, bis man irgendwas messen konnte. Ich kann Ihnen irgendwie keine Antwort geben, weil von wissenschaftlicher Seite her glaube ich nicht, dass man gute Vorhersagen treffen kann. Also wir könnten uns jetzt rausfinden, ich könnte jetzt sagen, das müssten wir jetzt alles untersuchen. Ne? Es hat sicher Auswirkungen, ganz sicher. Und es hätte sicher so nicht passieren sollen. Ne? Und es ist auch sicher so, dass der Zugang zu Daten extrem schwierig ist. Genau. Ja, jetzt ist es auch nicht mehr interessant. Und es war das Gleiche. Also ähnlich wie diese Ölkatastrophe im Golf von Mexiko passiert ist, da weiß ich ein bisschen mehr darüber, weil die Kollegen, mit denen ich dort getaucht bin, die wurden dann auch beauftragt, sofort hinzufahren, wie das passiert ist. Und da weiß ich schon, es gibt verschiedenste Auswirkungen bei dem Öl zum Beispiel, aber eine, also was jetzt die Tiefseefauna betrifft oder das den Boden sozusagen betrifft, haben die dann Stellen besucht, die relativ nahe an dieser Unfallstelle war und wo das Öl dann sozusagen drüber gezogen ist und irgendwie festgesetzt hat, war alles tot. Also das hat man gefilmt mittlerweile und das wird jetzt auch publiziert. Und das Schlimme daran war, weil diese Lebensgemeinschaften im Golf von Mexiko an diesen Erdöl- und Erdgaslager stehen, aber trifft auch für manche andere Tiefseebereiche zu, extrem oft langsam wächst. Also es gibt dort unten massive Korallenriffe zum Beispiel, von denen man weiß, dass sie extrem langsam wachsen. Auch diese Muschelaggregationen, Röhrenwurmaggregationen, das sind Organismen, die ältesten Organismen sind, die man kennt, also die werden 200-300 Jahre alt, nicht? Also das heißt, lokal gesehen kann das natürlich extrem große Katastrophen machen, ist natürlich unsichtbar, wenn man nicht hintaucht, nicht? Die erholen sich natürlich auch nicht schnell, genauso wie Tiefseefauna sich nicht schnell erholt. Das weiß man mittlerweile auch von vielen Versuchen der letzten eigentlich Jahrzehnte oder so. Aber was diese Katastrophe in Japan betrifft, ich würde bald einmal wahrscheinlich nichts mehr essen. Ich glaube, der grüne Tee-Export ist schon eingestellt worden zum Beispiel, nicht von Japan.
Ist ja
dieser
Phase berichtet worden.
Mhm.
Keine Ohren zur Welt gekommen.
Aha, ja.
Also
das sind ja die ersten Auswirkungen
hier.
Bitte.
Wie findet denn der OSEDAX den nächsten Wahl?
Wie findet der Ostertag den nächsten Wahl? Es ist erstaunlich, wie schnell das geht, aber es weiß eigentlich keiner wie. Wirklich so. Also ich sag, wenn das Stadium einmal erreicht ist von einem Wal, wo das Fleisch weg ist, wo nur mehr oder weniger Knochen da sind, innerhalb von Monaten. Man weiß weder, wie oft sozusagen jährlich sie die vermehren können, ob die einen gewissen Jahreszyklus haben oder nicht. Das Lustige ist nur, was man weiß, ist, dass also diese Würmer, die großen, die man kennt, das sind alles Weibchen, weil da gibt es Zwergmännchen dazu. Und die Zwergmännchen sind wie Larven. Das dauert keine Monate, bis sie es finden, aber das ist genauso ein Phänomen wie für viele andere bentische Organismen, die ganz bestimmte Lebensräume aufsuchen, besonders in der Tiefsee. Offensichtlich verfolgen viele der Tiere im Meer die Strategie, immer auch wahnsinnig viel Eier und Spermien, und diese Eier und Spermien werden Larven mit dem Tausende, die sich zwar dann selbst ernähren müssen in der Wassersäule und mit dem Risiko halt, dass von diesen Tausenden nur einige oder ganz geringer Prozentsatz eben dann wirklich das geeignete Habitat finden. Es scheint aber eine Strategie zu sein, die extrem gut funktioniert. Es ist auch so, dass zum Beispiel Holz, ich meine, da gibt es mehrere Versuche, über Ostertag gibt es auch diese Versuche, es dauert keine Monate. Holz ist genau das Gleiche, man kann Holz in der Tiefsee versenken und da gibt es diese sogenannten Schiffswürmer, heißen, die sind aber Muscheln, also die verwandt sind mit den Seichtwasser-Holzwürmern, aber andere Gruppe sind, die auch innerhalb von Monaten sozusagen Holz werden, mehr oder weniger zerfressen. Und die Tiefsee ist jetzt nicht gerade so gesegnet mit Holz, sage ich mal, nicht, weil das muss irgendwie mal rein. Und da ist genau das Gleiche wie mit den Ostertags, mit den Ostertagswürmern und den Knochen.
Bitte. Nach der Katastrophe im Golf von Mexiko hat sich angeblich das Meer schneller regeneriert, als man es angenommen hat, und hat als Grund dafür Bakterien genannt, die also sich vom Erdöl ernährt haben oder jedenfalls die Erdöl gespalten haben. Ja. Was ist da Wahres dran? Stimmt das?
Ich glaube, global ist es falsch zu sagen, dass das keine Auswirkungen gehabt hat. Das ist nicht richtig. Also das stimmt, dass natürlich Bakterien Erdöl abbauen können.
In dieser Menge?
Genau, aber ich würde behaupten einmal, dass die Auswirkungen des Tiefsee-Benthos-Fauna, also der Tiere, die am Benthos leben, sowohl lokal zumindest gesehen katastrophal war. Ich meine, das muss alles erst wieder besiedelt werden. Und natürlich die Auswirkungen auf Wasservögel, auf Schildkröten, auf alles, was man war natürlich auch groß. Ich meine, da hat man die Bilder gesehen, das kennt man eh schon von den anderen Ölkatastrophen, und da weiß man auch, dass es ziemlich lange dauert, bis dann solche Vogelpopulationen oder Schildkröten oder so sich wieder erholen können. Das heißt, man zu sagen, das hat alles überhaupt nichts ausgemacht, das in meinen Augen ist das eine Lüge.
Ja, aber welchen Anteil haben jetzt die Bakterien dran, dass sich dieses Meer, das Meer wieder regeneriert?
Die haben schon die Bakterien maßgeblich Anteil daran. Das Problem war nur, dass zum Beispiel in der Tiefsee, dort wo das Öl drüber ist und festgehängt hat sozusagen und geblieben ist, dass dort die Tiere erstickt sind. Nicht genauso wie eben, was weiß ich, Wasservögel an Land oder so. Man abgebaut mittlerweile, glaube ich, da gibt es ja Daten, dass sozusagen, soweit man das eben wirklich untersucht hat, genau, dass man jetzt kein Öl mehr findet, das noch sozusagen in irgendeiner Form herumschwirrt. Das stimmt.
Okay, bitte.
Bis zu welcher Tiefe kommen Pflanzen vor, also Algen oder solche Sachen? Mhm. Dann gibt es in der Tiefe da unten auch Pilze. Mhm. Am Land ist ja der Verwesungsprozess häufig das Pilzen. Mhm. Und Sie haben, die letzte Frage, Sie haben da oben Fische gezeigt, die haben ja Augen gehabt. Mhm. Wenn es jetzt finster ist, dann muss ich den Sehvorgang...
Gar nicht.
Ja,
nein, okay, es sind drei Fragen. Pilze zu den Sarah hat. Zu den Pilzen, über die Pilze sind eine der Gruppen, über die man am wenigsten weiß im Meer überhaupt. Aber es gibt Pilze, da unten auch, obwohl, glaube ich, dass sie keine große Rolle spielen. Was war die Anti? Die erste Frage war, also Pflanzen, Algen. Wie gesagt, also es kommt darauf an, welche Wassermassen das sind, aber ich würde mal sagen, so ungefähr bis 200 Meter Photosynthese, insofern Mikroalgen sehr wohl. Also Seegroßwiesen kommen natürlich nicht so tief vor, oder diese riesen Tangwälder oder so, die Sie auch vielleicht kennen von Kalifornien oder so, die haben auch eine Tiefenbeschränkung, die bei weitem nicht 200 Meter reicht. Und die dritte Frage, die Augen, ja okay, ja, es ist finster, die Tiere haben Augen, aber sie funktionieren sozusagen, sie sehen nichts, unter Anführungszeichen. Es gibt aber Organismen, oder es gibt aber Tiere, von denen man weiß, dass die sowas wie Augen besitzen zusätzlich noch, die zum Beispiel an Hydrothermalquellen Infrarot, also Wärme eigentlich wahrnehmen können. Und zwar bei Garnelen hat man festgestellt, dass da hinten am Kopf so ein Auge sozusagen ist, das Infrarot, also Wärme wahrnehmen kann. Aber die Augen der Fische, soweit man weiß, ist natürlich irgendwie auch schwer zu untersuchen, ist dann praktisch ein Überbleibsel und nicht funktionsfähig. Die orientieren sich sicher noch nach Wärme, nach chemischen Gradienten und solchen Dingen. Also bei Fischen hat man keine Augen, also keine Sehleistung, was jetzt zum Beispiel bei diese Black Smokers, die strahlen ja, die sind ja total heiß, also was jetzt Infrarot zum Beispiel betrifft, also statt gefunden, wobei man sagen muss, diese Fische kommen auch immer tot an die Oberfläche. Und das kann man deswegen schwer untersuchen. Also die meisten Fische überlegen den Aufstieg sozusagen mit einem U-Boot nicht. Und dann ist es, kann man schwer untersuchen.
Bitte.
Ja, diese Spezies in diesen Habitaten sind vermutlich extrem spezialisiert. Findet man, wenn man zum Beispiel irgendwo anders hingeht und eine andere Quelle, so Schwefelwasserstoffquelle aufsucht, findet man dieselben Spezies wieder oder findet man verwandte oder ganz andere Arten?
Man hat mittlerweile schon ein bisschen Ahnung von der Biogeografie dieser Hydrothermalquellen entlang dieser mittelozeanischen Rücken. Das heißt zum Beispiel, die Fauna des Ostpazifiks hat relativ wenig Gemeinsamkeiten mit dem mittelatlantischen Rücken, obwohl es ja eigentlich eine Verbindung gäbe, während der mittelatlantische Rücken ganz generell relativ ähnlich ist zum Indischen Ozean. So, es gibt so Faunenprovinzen, die man nicht wirklich erklären kann, also nicht wirklich versteht, aber die man kennt mittlerweile. Diese Garnelen, die ich da gezeigt habe, die gibt es zum Beispiel im mittelatlantischen Rücken, aber nicht am Pazifik, und die gibt es auch im Indischen Ozean. Die Riesenröhrenwürmer gibt es zum Beispiel an den Hydrothermalquellen nur am ostpazifischen Rücken rauf, bis vor an die Fuka Ridge, also Kanada rauf. Und gibt es auch andere Arten im Westpazifik, der überhaupt weit weg ist eigentlich vom Ostpazifik, nicht, wenn man jetzt eine Verbreitung über den ganzen Pazifik annimmt, also wenn man die Verbreitung über diese mittelozeanischen Rücken annimmt. Aber das ist, ich weiß nicht, ob ich damit Ihre Frage...
Oder man variieren die stark, oder ist das eine Spezies, die dann...
Nein. Das kommt ganz auf die Gruppe drauf an. Also diese Muscheln, die ich zum Beispiel gezeigt habe, diese Miesmuschelverwandten sind es eigentlich, die Bakterien in den Kiemen sitzen haben. Da gibt es eine Gattung und viele, viele Arten, die da verbreitet sind an den Hydrothermalquellen. Die gibt es dann auch an den Erdöl- und Erdgaslagerstätten. Alles die gleiche Gattung, aber andere Arten mit halt biogeografischen Mustern. Und die gibt es, so viel weiß ich nicht, aber an Walkadavern.
Ja, also kann man das so ausdrücken, hat jedes dieser Quellen eine spezielle Art?
Ja, die Zusammensetzung entlang, soweit man es eben kennt, zum Beispiel der ostpazifische Rücken hat zum Beispiel eine ganz bestimmte spezifische Fauna, die sehr ähnlich ist zum Juan de Fucaritsch, was nördlicher liegt. Also die haben zwar beide schon Eigenheiten, aber viele, viele gemeinsam. Und die wiederum sind sie relativ unähnlich zum mittelatlantischen Rücken jetzt wieder.
Okay, so. Danke. Ja.
Ich habe ganz eine profane Frage. Wenn ich mir diese 10 sympathischen jungen Menschen hier ansehe, und wo Sie gesagt haben, die waren alle auf dem Forschungsschiff,
ja,
und sind alle mit dem Tiefseetauchboot bis zu 8000 Meter tief getaucht, dann stellt sich mir die Frage, dass das ja ungeheure Kosten sein müssen. Mhm. Kann sich das die Uni leisten, ja, oder sind das so wohlhabende Studenten, oder wird das aus einem Fonds oder irgendwas finanziert?
Es gibt nicht einmal so wohlhabende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also eigentlich ist es so, dass meine Forschung, was jetzt Schiffskosten und U-Boot-Kosten betrifft, zu 99% oder irgend sowas von meinen eigenen amerikanischen Kooperationspartnern getragen wird, die mich einladen. Und zweimal ist es mir gelungen, von der österreichischen Forschungsgemeinschaft Geld zu bekommen, um das Schiff und das U-Boot zu mieten. Und es war jeweils ungefähr 160.000, 180.000 Euro für 2 Tauchgänge. Okay? Also das ist relativ teuer. Das heißt, zur Forschung ist nur, also für Österreicherinnen wie mich, ist es nur möglich mit internationalen Kooperationspartnerinnen und Partnern. Ja.
Bitte. Ich hätte nur eine Frage, gibt es sozusagen eine Verbindung nach oben? Jetzt, also vertikal gesehen, das heißt, gibt es Organismen, die jetzt diese Lebensgemeinschaft, vereinfacht gesagt, die von irgendwo weiter oben kommen, als Nahrungsquelle nützen? Weil ja, wenn da so eine Bioproduktivität herrscht, ist ja das naheliegend, dass da auch Organismen, die sonst vielleicht in etwas höheren Sphären leben, dann einmal da unten.
Es ist ja so, dass man ausnutzen. Okay. Es ist ja so, dass man davon ausgeht, dass eigentlich diese Tiere, die man jetzt als Spezialisten von solchen Quellen findet, dass die vom Seichwasser ursprünglich überhaupt gekommen sind. Das heißt, zuerst waren die Bakterien da und die Archaeen. Genau, ja. Und es gibt, es ist so, zum Beispiel der mittelatlantische Rücken endet ja oben in Island, nicht? Geht ja praktisch bis nach oben hin. Da ist es aber so, dass diese typische Fauna der Tiefsee oder der Tiefseequellen irgendwann einmal aufhört. Und zwar deswegen, vermutet man deswegen, weil wenn man in Bereiche kommt, wo zwar Chemosynthese dann noch stattfinden kann, aber gleichzeitig auch Photosynthese schon stattfinden kann, dass die Photosynthese sozusagen im Wettbewerb gewinnt. Und das sieht man auch an Hydrothermalquellen im Seichtwasser. Es gibt ja im Meer, auch im Seichtwasser Hydrothermalquellen, zum Beispiel in Griechenland, oder wir haben in der Karibik einmal eine besucht, die war in 10 Meter Wassertiefe. Und es gibt dort auch Symbiosen, aber hauptsächlich kleine, und diese ganz typischen gibt es nicht, weil sofort sozusagen auch Photosynthese gleichzeitig wirkt. Also das ist das Erklärungsmuster dafür, warum diese typische Hydrothermalquellenfauna, die so spektakulär ist und so eigenartige Tiere hervorgebracht hat und so groß, ja, dass die beschränkt ist auf Bereiche, wo kein Licht, sozusagen, wo kein Licht ist.
Bitte.
Mich hat sehr verwundert die Farbenpracht in 2000 Meter Tiefe.
Eigentlich ist es so, dass es gar nicht so farbenprächtig ist. Also alles, was rot ist, hat was mit Blut zu tun, das sieht man durch. Und viele, viele sind weiß.
Ja, aber hier waren ja einige, ja, rot.
Bitte ins Mikrofon.
Rot und blau sehr stark vertreten.
Blau, das war vielleicht eine Verfärbung des Bilds, aha, sozusagen. Also, Entschuldigung, ja, aber also.
Also, es ist keine Farbe.
Also, die Mischmuscheln schauen gleich aus wie die Mischmuscheln an Land, und warum die jetzt nicht die Farbpigmentierung für die Schale oder so aufgegeben haben, weiß ich nicht. Aber Fische sind auch sehr, sehr, sehr hell. Also gelblich, weißlich, wirklich Krabben, Garnelen. Es gibt auch komischerweise rote Garnelen, die jetzt nicht mit Blut zusammenhängt. Aber ganz generell würde ich sagen, sehr, sehr farbenprächtig ist es nicht. Das hebt sich nur sehr ab vom schwarzen Basaltuntergrund. Aber viel, also das Rot ist alles meistens in Tönen, meistens irgendwo Blut, was durchscheint. Ah, ich weiß, was Sie meinen jetzt. Das war diese Aufnahme von dieser kleinen Scherenassel. Das ist eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, die eingefärbt wurde später. Das ist ein weißes Tier. Ja. Relativ wenige Farben.
Gibt es im Nordseeraum zwischen Norwegen und Grönland, ist ja auch ein Erdölgebiet mit unzähligen Bohrstationen und wie man liest, auch mit Tiefseebohrungen. Mhm. Ist dieses Gebiet auch, wird das auch erforscht, weil Sie es gar nicht erwähnt haben, oder?
Ja.
Oder ist das uninteressant? Es gibt eine
Reihe, ich habe keine Karte gezeigt von den ganzen Erdöl- und Erdgaslagerstätten, die man kennt und die man auch erforscht, weil, wie gesagt, ich habe mich darauf beschränkt, auf gewisse Stellen, ja. Da gibt es auch, die werden, da kommen immer wieder genauso Publikationen raus.
Gegebenheiten werden dort genau gleich.
Ja,
so tief,
ja.
Und Erdöl wird gewonnen.
Ja, genauso, okay. Ja.
Bitte. Sie haben am Anfang ein bisschen was zu diesen U-Booten gesagt. Die sind ja sicher nicht sehr bequem, nicht sehr angenehm, nicht sehr komfortabel. Wie mulmig ist das Gefühl, wenn man da in 2000 Meter Tiefe unten sitzt?
Ich habe das ganz heimelig gefunden. Also solange man nicht befürchtet, dass irgendwie die Fenster brechen oder so. Es ist eigentlich, es gibt schon Personen, die das nicht sehr angenehm empfinden, aber nachdem man, bevor man überhaupt tauchen darf, muss man so, ich sage jetzt mal, eine Mini-Ausbildung machen, die eine Stunde dauert, wo man eigentlich nur drinnen sitzt und es wird dann ein bisschen was erklärt und man wird eigentlich beobachtet, ob man sich wohlfühlt oder nicht in so einem kleinen Raum. Und es gibt schon Personen, die dann sagen, na, irgendwie ist mir das zu klein. Die meisten sagen, mir ist das egal, ich will jetzt tauchen, also... Also ins Auto steigen ist sicher gefährlicher, weil es gibt kaum Unfälle. Kaum. Und es ist ein komplett einfaches Prinzip, was man irgendwie leicht verstehen kann. Es gibt eine Öffnung oben, die macht man zu, das ist Titanium auf Titanium, da gibt es keine Ohrringe mehr oder irgend sowas. Dann gibt es drei Fenster, die sind so dick. Batteriebetrieben. Es gibt innen drinnen Sauerstoffflaschen und CO2, also Patronen, die CO2 absorbieren können. Das kann man mit einem komplett einfachen Gerät messen. Also es ist relativ verständlich und einfach, ist nicht sehr kompliziert. Also ich weiß genau, ich habe so viele Sauerstoffflaschen. Ich weiß auch, der Tauchgang dauert 8 Stunden, aber ich habe für 3 Tage Luft. Es gibt da keine Heizung. Man zieht sie immer wärmer an, es wird immer kälter, man zieht sie wärmer an, dann zieht man sie wieder aus, wenn man raufkommt. Die größte Gefahr ist Feuer. Also nicht jetzt, dass wirklich das Glas bricht oder so, sondern die größte Gefahr ist wirklich Feuer, weil es Unmengen von Kabeln da drinnen gibt. Und dafür muss man, das ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist, muss man üben, diese Vollmasken aufzusetzen, um atmen zu können. Also das sind dann so Masken, die so ähnlich wie die Feuerwehr verwendet, glaube ich. Und das muss man ein bisschen üben. Wenn es brennen würde, dann würde nämlich dann natürlich der Sauerstoff abgedreht werden in der Kabine und dann würde man natürlich über diese Sauerstoffflaschen atmen müssen. Und ansonsten gibt es mit einem Funkgerät die Verbindung nach oben zum Schiff.
Ja, und gibt es irgendein Notaufstiegssystem?
Ja, es gibt ein paar Knöpfe. Das sind die einzigen Knöpfe, die man lernt zu drücken, aber die man natürlich nicht drücken darf als Wissenschaftlerin. Es wird Gewicht mit nach unten genommen und der erste Teil wird abgeworfen, wenn man mal unten ist, und der zweite Teil, um wieder aufzusteigen. Und es funktioniert praktisch nur über das. Also solange man nicht irgendwo hängen bleibt mit dem U-Boot, steigt man auf. Und dann gibt's noch, das lernt man heute, halt, obwohl man die nicht angreifen darf. Nicht. Und dann gibt's noch, der absolute Notfall wäre, dass man irgendwo hängen bleibt und abwerfen muss. Und es ist ja eigentlich so, dass man alles abwerfen kann. Außer die Kugel. Also sozusagen, da ist nur mehr dann die, würde nur mehr die Kugel überbleiben, in der man drinnen sitzt. Und gibt es dann Berechnungen, dass man extrem schnell aufsteigt, aber dass es auch so geht, irgendwie total eiert. Und das, ja.
Ist man da angeschnallt drinnen?
Nein. Also ich weiß ja nicht, ob man sich da nicht so verletzen würde.
Also Gurte gibt es nicht.
Nein.
Wie schaut das so, wie steuert der? Ist das wie bei einem Auto oder mit so einem Joystick? Oder wie
genau, wird ja, Schiffsschrauben. Frei hinten zum Fliegen. Aber die Piloten sind im amerikanischen U-Boot sind die Piloten von der US Navy ausgebildet. Und wie gesagt, als Wissenschaftler, man führt vor den Tauchgang, also man sagt dem Piloten, wo man hin will, wo das ist, was man tun will, was er machen soll, aber er macht eigentlich alles.
Man wird nicht an die Steuer gar nicht los.
Ja, ich meine, man kann ab und zu lassen, sondern schon hinsitzen zum Spaß nicht, aber wenn man will, der tut man nichts. Und das ist auch nicht ganz so einfach, dass man dann Proben nimmt oder Messungen macht, ganz fein. Also die tauchen extrem oft und sind wirklich super geschickt natürlich. Also das könnte man wahrscheinlich so gar nicht.
Danke. Ja. Okay, danke. Bitte.
Gnädige Frau, was sagen Sie über die Wall Street? Die geht ja, also die Wahl
ja.
Von Südamerika bis rauf ja. zum
Ja.
Wie wird es da ausschauen?
Ja, da, das ist auch die Gegend, wo man eben das erste Mal wirklich Wahlkadaver gefunden hat, weil da sind sie zufällig eigentlich mit unbemannten U-Booten getaucht eben, um die Fauna dieser Canyons eigentlich zu untersuchen. Also da gibt es riesige Canyons, die runtergehen bis in die Tiefsee und haben dann zufällig Wahlkadaver entdeckt. Und so ist es damals, und weil eben dieser Durchzugsstraße ist, wo, ja, wenn viele durchgehen, irgendwann stirbt einmal, also die Wahrscheinlichkeit, dass welche sterben, ist auch höher.
Ja. Also da wird man, und ja, später wird das wie jetzt mit Japan, wenn die, sagen wir, ein bisschen in der Höhe Japan, auf der amerikanischen Seite, wird man später was erfahren. Jetzt ist nur zu zeitlich wahrscheinlich von der Wale.
Von Sie meinen jetzt, dass
ja, Japan. Mit der Explosion und das.
Ach so.
Kann man noch nichts, glaube ich, sagen.
Nein. Gut. Wobei die Japaner haben auch ein ganz großes Forschungsprogramm, was in der Tiefsee abläuft. Die stecken auch relativ viel Geld in Tiefseeforschung rein. Also ganz generell. Also die untersuchen auch Hydrothermalquellen, Erdöl, Erdgas, machen viel mit Walen mittlerweile auch. Halt auf der anderen Seite vom Pazifik.
Ja, danke.
Bitte.
Können Sie noch ein bisschen den Probenahmevorgang beschreiben?
Mhm.
Also wie das geschieht mit Greifarmen oder ja. Druck nehmen und so.
Ja. Wenn wir zum Beispiel Proben nehmen wollen, um Biodiversität im Prinzip festzustellen, dann muss man immer schauen, dass das möglichst gut quantitativ genommen wird und es wird immer standardisiert auf die Oberfläche, die man nimmt. Also praktisch Stein oder Sedimentoberfläche oder so. Und dafür sind spezielle Geräte entwickelt worden. Das eine ist, um zum Beispiel Muschelaggregationen zu sammeln. Das sind verkehrte Kochtöpfe eigentlich. Das stülpt man drüber und dann gibt es einen hydraulischen Mechanismus, wo man mit dem Greifarm den dreht und dann geht es unten zu. Und da ist dann alles drinnen. Und mit den Röhrenwürmern, das sind alles relativ, das klingt total einfach, aber es ist natürlich auch gar nicht so billig, das dann zu entwickeln. Ne? Für die Röhrenwürmer, diese Riesenaggregationen, hat man sowas wie Regenschirme gemacht. Und zwar mit Titanium und dann Netzen, also ganz feinen Netzen. Das schauen aus wie Regenschirme, die man so drüber stülpen kann und dann hydraulisch gesteuert. Also das kann man vom U-Boot sozusagen aus dann steuern. Die machen dann unten zu. Und wenn man solche Proben nimmt, die sind dann relativ, sage ich mal, gut quantitativ genommen. Andere Sachen tut man mit Netzen, direkt mit den hydraulischen Armen, die kann man einschaufeln sozusagen, und dann gibt es eigene Behälter, die man baut da, die möglichst die Temperatur drinnen halten, und die macht man einfach zu.
Aber Schleusen zum Inneren gibt es nicht. Nein. Das heißt, das muss man alles schon
vor
außen anhängen.
Genau, das hängt alles vorne draußen. Ja.
Bitte.
Wir fragen, wer als Nutznießer dieser Forschungen, die Ergebnisse, und welchen Stellenwert hat der Österreich, und noch einmal heruntergebrochen, Wie viele Kolleginnen oder Kollegen in Österreich beschäftigen sich, so wie Sie, damit?
Also,
dann nutzen generell einmal.
Sagen wir mal so, also ich bin so die Einzige in Österreich, die an der Tiefsee Hydrothermalquellen, also am Boden der Tiefsee arbeitet. Der Departmentsleiter der Abteilung Meeresbiologie ist auch ein Tiefsee, praktisch Biologe, Ozeanograf, dieser Mikrobäler-Ökologe, der über die Wassersäule von oben bis unten sozusagen arbeitet, hauptsächlich im Atlantik. Und die Arbeitsgruppe vom Professor Herndl ist um einiges größer wie meine. Er arbeitet auch in der Tiefsee, aber in der Wassersäule. Na, abgesehen von den, sagen wir so, die direkten, sozusagen,
Sie meinen, Ergebnisse Ihrer Forschung, wo fließen die
okay,
ein?
Die Ergebnisse meiner oder auch seiner Forschung fließen ein in Publikationen für die wissenschaftliche, sag ich jetzt einmal, Gemeinschaft. Und in manchen Bereichen gibt es ganz gute Verknüpfungspunkte zu anderen Forschungsdisziplinen. In meinem Fall zum Beispiel Medizin, weil solche Symbiosen, was man mittlerweile manchmal in molekularen Mechanismen der Interaktion zwischen Bakterien und Wirt ganz ähnlich funktionieren wie pathogene Bakterien also zum Menschen oder zum was weiß ich, zu anderen Säugetieren. Komischerweise, wobei diese nicht die schlechten sind und im Falle der Symbiose sind es gute. Aber zum Beispiel Erkennungsmechanismen zueinander, nicht? Also pathogene Bakterien müssen ja von uns erkannt werden, damit was gemacht werden kann dagegen, ne? Und es ist lustig, dass manche dieser Erkennungsmechanismen sehr, sehr ähnlich sind zwischen, sage ich, Würmern und den Menschen irgendwie im weitesten Sinne, dass das Grundmuster sind. Das ist ein Grundmuster der Interaktionen zwischen Tieren und Bakterien zum Beispiel, die so oder so genutzt werden können. Oder Ähnlichkeiten haben zum Beispiel zu Symbiosen in der Landwirtschaft, nicht Leguminosen, also die Knöllchenbakterien, nicht? Also die Knöllchenbakterien zum Beispiel sind wirtschaftlich ganz, ganz wichtig und die funktionieren super ähnlich zu dieser Symbiose, die ich untersuche in der Tiefsee. Was eigenartig ist, nicht? Was man sich so vielleicht gar nicht vorstellen kann.
Wir haben von vielen Klärverbindungen gehört. Wenn ich mir das so vorstelle, man sieht jetzt ein sehr ausgedehntes Ökosystem an verschiedensten Plätzen existieren, das offensichtlich hochspezialisiert ist. Das bedeutet aber auch, dass das einen langen evolutionären Prozess durchgemacht haben muss. Anders ist das wahrscheinlich nicht vorstellbar. Sind das sehr alte, evolutionär sehr ursprüngliche Ökosysteme oder eher moderne von der Struktur? Kann man dazu was sagen?
Es gibt fossile Funde von Hydrothermalquellen, die so über 200-300.000 Jahre alt sind, die Organismen beherbergen, die es heute nicht mehr gibt. Und dann gibt es fossile Funde von Röhren, sage ich jetzt einmal, die glaube ich so 200.000 Jahre alt sind, oder noch älter, wo man denkt, es könnten Röhrenwürmer sein, oder wo die Paläontologen glauben, es sind Röhrenwürmer, wobei die Zoologen jetzt wieder sagen, aufgrund von molekularen Markern sind diese Röhrenwürmer, wie diese Riesenröhrenwürmer, nicht ganz so alt. Also es hat sicher im Laufe der Erdgeschichte, ich meine, Hydrothermalquellen gibt es schon ewig, also, aber es hat sicher Änderungen der Faunenzusammensetzung im Laufe der Erdgeschichte gegeben. Und man kann jetzt nicht wirklich so richtig sagen, mit Ausnahme von einzelnen Arten oder einzelnen Gruppen, dass diese Fauna, nur weil es Hydrothermalquellen lang gibt, die Fauna, die es jetzt gibt, alt ist, sehr, sehr alt ist. Mhm. Also das ist nicht der Fall.
Beim Bericht gelesen über Funde von Pliosauriern, die Fraßspuren zeigen, die den Walknochen entsprechen.
Genau, das stimmt. Ja. Das dürfte relativ gut belegt sein, weil diese Osedax-Würmer ganz spezielle Löcher irgendwie machen. Also besser gesagt, die Löcher, wo der Körper dann rausschaut, sind relativ ganz normal rund, aber drunter machen die haben so ein Wurzelsystem eigentlich. Die schauen eigentlich fast aus wie eine Pflanze darunter. Die machen so ein Wurzelsystem, macht das Tier, wo dann die Bakterien da drin sitzen, das breitet sich so aus und das gibt gewisse Muster. Und die hat man eben an Saurien genauso
gefunden. Genau.
Aber man weiß auch mittlerweile, dass die Osedax-Würmer jetzt nicht Walknochen wirklich brauchen. Ich meine, die Walknochen sind die einzigen, die lange dort unten existieren. Also weil je kleiner die Organismen sind, desto schneller löst sich das alles auf. Aber wir haben also Versuche gemacht mit zum Beispiel mit Schweinen und mit Kühen, also Kuhknochen, um die Besiedlung anzuschauen, und die nehmen sie natürlich auch. Also es ist einfach Knochen. Wobei die Lipidzusammensetzung eine andere ist. Nicht? Also Walknochen zeichnet sich aus durch extrem hohes Fettgehalt im Knochen.
So 5 Minuten hätten wir noch für eine Abschlussrunde. Bitte.
Jetzt nur so ein bisschen noch Evolution. Es wird ja immer wieder diskutiert, dass die Entstehung des Lebens auch unter Umständen in der Tiefsee ihren Ausgang genommen haben könnte. Mhm. Aus Ihrer Sicht, ist das plausibel? Gibt es Indizien dafür? Oder ist das halt eine der Hypothesen, die man...
Also das ist nicht eigentlich wirklich mein Forschungsgebiet, sagen wir so. Und nur weil ich gern am Hydrothermalquellen tauche, würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt die Hypothese ist, die unbedingt die richtige sein muss. Die existiert neben mehreren anderen zur Entstehung des Lebens auch. Und zwar schon längere Zeit. Ja. Also ich habe keine, sagen wir so, es ist nicht mein, wissenschaftlich gesehen, es ist nicht mein Gebiet, und ich habe keine Präferenzen jetzt. Deswegen. Ja.
Bitte.
Waren Sie einmal in Santorin im Krater? Da gibt es ja auch so Thermalquellen.
Genau,
ja. Und was können Sie darüber kurz erzählen?
Ich war in Santorin als Touristin, bevor ich überhaupt studiert habe. Deswegen kann ich über die Dehydrothermalquellen nicht sagen, aber es gibt in der Nähe welche, die erforscht worden sind. Und die sind da also so, dass es ganz spezifische Bakterienmatten gibt. Also Bakteriengemeinschaften, die hauptsächlich diese Quellen besiedeln, und wo es ein bisschen kühler wird, dann gibt es ganz einen bestimmten Fadenwurm, der aber keine Symbionten besitzt, der offensichtlich sehr temperaturtolerant ist, also ziemliche Schwankungen an Temperatur aushalten kann, und eben an Schwefel, Wasserstoff und Anoxin, also verbunden damit. Ist aber, sagen wir so mal, ist relativ unspektakulär. Und das Gleiche habe ich gesehen, das habe ich mit Studierenden bearbeitet in Dominica, also in der Karibik. Ich sage, Vulkaninsel mit Seichtwasser, Hydrothermalquellen, das schaut auch sehr unspektakulär aus. Also das ist hauptsächlich interessant, würde man meinen, jetzt nicht von der zoologischen Seite her, von Tieren, sondern es ist wirklich mikrobiell, von der mikrobiellen Gemeinschaft super interessant.
So, dann danke ich recht herzlich für den höchst interessanten Vortrag und die ganzen Antworten, die Sie auf die vielen Fragen gegeben haben. Das war wirklich spannend. Danke.
Danke.
Ich möchte für Herrn Kepler noch kurz die nächsten Veranstaltungen ankündigen. Morgen bereits gibt es eine Gastveranstaltung, Linz verändert. Stichwort Vielfalt, sich auf die Langsamkeit einlassen. Frau Maria Obermeier, Kinesiologin, Trainerin und Ausbilderin, und Martin Sturm, Direktor des offenen Kulturhauses Oberösterreich, werden hier vortragen. Und am Donnerstag diese Woche zu Mittag bei Kepler, woran arbeiten Sie gerade, Frau Haschke-Becher? Elisabeth Haschke-Becher, leitende Fachärztin am Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik des Krankenhauses der Elisabethinen. Mhm. Infomaterialien über die Veranstaltung des Kepler-Salons können Sie jetzt postalisch das Quartalsprogramm bekommen oder das 14-tägigen Newsletter. Anmeldeformulare dafür liegen neben dem Gästebuch auf. Ich danke nochmal für Ihren Besuch. Ich glaube, die Frau Dr. Bright wird auch noch gerne für einige Fragen zur Verfügung stehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.